Moin. So, lass uns mal ein Bonusbierchen aufnehmen. Und das heutige Bonusbierchen wird gesponsert von Bremer Baustoff.
Ist mein Leben. Hier komm ich her.
Willkommen zu einem weiteren Bonusbierchen. Die Bonusbierchen häufen sich ja in letzter Zeit. Wir hatten jetzt mit dem Dustin Tix eins, dann mit dem Thorsten Kion, das war nicht politisch. Und heute gehen wir wieder zurück in die Politik. Und das mache ich natürlich mit einem, der sich hier in Bottrop und politisch sehr, sehr, sehr gut auskennt. Ich will mal sagen, er ist ein Experte.
Ich?
Dich meine ich, Dennis.
Okay.
Also immer noch am Mikro mit mir, der Dennis Heger. Und der Dennis hatte letztes Mal schon das Privileg und hat er jetzt auch. Du darfst einmal vorstellen, wer heute mit uns am Mikro ist.
Ja, heute ist Niklas Kappe da, der Direktkandidat der CDU. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Und ja, der möchte halt für unseren Wahlkreis in den Bundestag. Und mehr muss ich dazu jetzt, glaube ich, auch gar nicht sagen. Den Rest kann er ja wahrscheinlich selbst machen.
Herzlich willkommen, Niklas. Hi.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
So, das sind wir da. Du hast ja schon mal alles angehört, weißt genau, wie das hier abläuft. Also hier wird keinem wehgetan oder so. Und mit Podcast-Themen kennst du dich auch aus.
Sehr gerne, dürft mir auch gerne wehtun.
Ja, also ist so. Okay. Ja, du hast selber auch einen Podcast, ne?
Ja, genau. Wir haben vor ein paar Wochen damit angefangen. Ist ja klar, bei so einer Kandidatur stellt man sich die Frage, wie erreicht man die Menschen? Und ich möchte es halt auf eine moderne Weise machen. Und ich bin selber ein großer Podcast-Fan, höre total viel, auch ganz unterschiedliche Bereiche.
Okay, jetzt mal kommen deine Top 3 Podcasts.
Meine Top 3 Podcast ist natürlich Machtwechsel mit dabei. Ist ein Politik-Podcast. Tatsächlich finde ich Gysi und Gutenberg. Auch weil es kontrovers häufig ist, sehr, sehr gut. Und natürlich der Podcast.
Guter Mann.
Sehr gut. Also der einzige seriöse, ich höre Lanz und Precht. Ansonsten höre ich halt nur so gemischtes Hack und Baywatch Berlin und so ein Kram.
Darf ich schon direkt eine Frage stellen?
Ja, klar.
Wird der Podcast dann enden, wenn du in den Bundestag kommen solltest?
Na, ich hoffe nicht. Also sollte ich in den Bundestag kommen, ich halte das nach wie vor einfach für ein gutes Medium, um die Leute zu erreichen. Und das hört ja nicht auf. Also ich bin jetzt seit mehreren Jahren kommunalpolitisch aktiv und ich habe auch wirklich positives Feedback bekommen, dass mir Leute aus der Kommunalpolitik sagen, hey Niklas, wie macht ihr das, wie aufwendig ist das, können wir das nicht in irgendeiner Form vielleicht auch adaptieren, eben um Leute zu erreichen, die man, ja, darf man glaube ich auch mal sagen, mit der klassischen Tageszeitung einfach nicht mehr kriegt. Und ich glaube, da ist ein Podcast ein gutes Format.
Ein Podcast ist ein Mega-Format dafür, vor allem, weil man den Menschen da am Mikro hört und nicht nur liest, was über den geschrieben wird. Und dementsprechend kriegt man auch ein bisschen mehr Tiefe in die Persönlichkeit, ne? Und das ist echt ganz cool. Und du hast erstmal schon mal sehr, sehr, sehr positiv hier gerade angemerkt, eine sehr gute Podcast-Stimme. Du hast eine laute und klare Aussprache. Und du weißt auch, wie man so ein Mikro bedient, weil manche Leute, wenn die hier erzählen, die schweifen mal ganz gerne ab und dann vergessen die das Mikro und dann gucken die ja links, nach rechts, nach geradeaus, so unter den Tisch. Da hört sich manchmal an, als wenn die aus dem Bunker funken. Also alles gut. Also wir sind erstmal happy, dass du da bist und wie gesagt, wir wollen jetzt hier gerade einfach, Dustin Tix war da und jetzt bist du von der CDU und jetzt die Frage, seit wann bist du denn Politik interessiert und warum die CDU?
Also Politik interessiert bin ich schon sehr lange. Das fing zu Schulzeiten an, da war ich aber noch nicht parteipolitisch aktiv, sondern ich bin nach dem Abitur tatsächlich erst in die Jugendpartei eingetreten und dann nachher auch in die CDU und von daher würde ich sagen, jetzt so seit 7, 8 Jahren parteipolitisch aktiv, aber das Interesse ist schon sehr viel länger da und ich sage auch immer zu sehr vielen Leuten, die mich fragen, hey Niklas, wie sieht das aus, Politik und so weiter, für mich beginnt Politik nicht erst mit der Partei, sondern Leute, die sich interessieren, die sich informieren, das ist das, was mir wichtig ist.
Okay, ja cool. Also ich mag auch vor allem gerade, dass junge Leute nachkommen. Ne, also ihr seid ja beide ungefähr im gleichen Alter, ne? Also ihr seid beide junge Politiker, die schon früh angefangen haben und ich meine, du kommst aus Dorsten?
Genau, ich komme aus Dorsten-Lembeck, ein nördlicher Stadtteil, kleines Dorf.
Aus Lembeck? Da wohnt meine Ex-Frau.
Ja gut, da kann ich nichts für, also schöne Frauen sind da.
Am Seidig, kennst du?
Nein, also den Seidig kenne ich, aber...
Ja, die Anne kenne ich. Nein, aber alles gut. Also du wohnst in Dorsten, bist da auch wirklich aus Lembeck? Also bist du da auch aufgewachsen oder
was? Ja genau, also geboren in Gelsenkirchen und dann mit meinem ersten Lebensjahr nach Lembeck gekommen, mit 4 Jahren da angefangen Fußball zu spielen, wie gesagt aufgewachsen, im Nachbardorf zur Schule gegangen. Ja, und ist nach wie vor meine Heimat und dann auch das große Glück gehabt. 2020 wird tatsächlich ein Ratsmandat frei, also keine Grabenkämpfe, kein, wie man das auch manchmal so kennt, sondern wirklich, und da wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und jetzt darf ich seit mittlerweile 4 Jahren meinen Ortsteil im Stadtrat vertreten und tatsächlich auch im Kreistag in Recklinghausen. Und das ist was, was mir einfach großen Spaß macht.
Darf ich direkt eine Frage wieder stellen?
Ja, klar. Muss ich immer fragen, ob du Fragen stellen darfst.
Ich möchte mich hier rein.
Mach einfach rein.
Dingsen. Was ist der Unterschied zwischen in Dorsten und dann der Kreistag? Also das, der Stadtrat und Kreistag. Kannst du das vielleicht mal so erklären, damit wir das so auf dem Schirm haben?
Ja, genau. Es ist ja so, in Nordrhein-Westfalen gibt es einmal die Städte, die nur ihren Stadtrat haben und dann die Bezirksvertretungen, so wie hier in Bottrop zum Beispiel, kreisfreien Städte. Und es gibt eben den kreisangehörigen Raum. Dazu gehören die 10 Städte des Kreises Recklinghausen, Dorsten, Gladbeck und noch 8 weitere. Und da sind die Aufgaben ein bisschen unterschiedlich verteilt. Da liegt ein Teil der Aufgaben im Stadtrat. Also wir haben einen Stadtrat Dorsten, der genauso eine Bau- und Planungsabteilung hat wie auch Bottrop. Aber es gibt auch Bereiche, die sind kreisweit organisiert. Klassisches Beispiel, was jetzt eine große Brisanz hatte in der Corona-Pandemie, ist das ganze Gesundheitswesen. Und das Meldewesen, das liegt beim Kreis, das liegt beim Kreis Recklinghausen und eben nicht wie zum Beispiel in Bottrop in der Stadtverwaltung.
Ja, klar, okay.
Und was bist du im Stadtrat und was im Kreistag, also deine Funktion da?
Also in beiden Fällen, ich nenne es immer Vertreter, weil ich dieses Wort Ratsherr so ein bisschen, ne, ist ein paar Tage alt.
Ratsherr
ist
schon gut.
Im Kreistag sagt man dann eben Kreistagsvertreter und in beiden Gremien sozusagen bin ich im Wirtschaftsausschuss. Also es läuft ja so, dass man einmal im Hauptgremium ist, dann aber auch seine Fachausschüsse hat. Und in meinem Fall ist es eben in beiden Fällen Fachausschuss Wirtschaft. Und im Kreistag bin ich zusätzlich noch im Ausschuss für Klima und Nachhaltigkeit. Und im Stadtrat darf ich den Sportausschuss tatsächlich sogar leiten als Sportausschussvorsitzender. Da das auch mit ein Sprung in die Politik war, ist das einfach eine Riesenfreude für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, also du bist ja jetzt auf dem Weg, Berufspolitiker zu werden, wenn du jetzt dann auch gewählt wirst, ne? Also du machst das ja wahrscheinlich alles so nebenbei. Du hast aber noch nach der Schule was gelernt.
Ja, genau.
Oder
also
studiert oder wie auch immer.
Beides tatsächlich. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Chemikanten. Das hieß früher Chemiefacharbeiter. Also auf
der, liegt ja nah bei euch, ne?
Genau, auf der CWH, Chemiepark Mahl und parallel studiert nach Feierabend und am Wochenende. Habe dort erst meinen Bachelor, dann meinen Master gemacht. Schimpft sich dann Chemieingenieur, Neudeutsch. Tatsächlich ist das auch so ein Grund, warum bin ich überhaupt in die Politik gegangen. Mir haben damals alle Lehrer gesagt, ey, mach Politik. So, ich war in der Schülervertretung aktiv, wir haben uns damals eingesetzt und dann haben die Lehrer gesagt, du musst was mit Politik machen. Und ich habe gesagt, nee, ich hab Bock auf was Technisches, ich will was anpacken, was lernen. Und deswegen war mein Weg in die chemische Industrie und bin dort seit jetzt knapp 10 Jahren tätig. Und habe Politik immer ehrenamtlich gemacht und das auch immer bewusst gesagt. Also auch für die Leute, die es da vielleicht nicht so sich auskennen, ein Ratsmandat oder auch das Engagement drumherum. Ja, es frisst viel Zeit und da geht auch viel drauf, aber es ist ein Ehrenamt. So wie andere Fußball spielen oder Tennis spielen, sich im Roten Kreuz engagieren, macht man das ehrenamtlich. Und das wäre jetzt anders, wenn die Wahl positiv ausgeht.
Ja, also würdest du nach Berlin ziehen oder würdest du das machen?
Nein, also ich bin Wahlkreisabgeordneter und einfach dem Wahlkreis, dem Ruhrgebiet, wenn ich das so sagen darf, so sehr verbunden. Ich würde hier wohnen bleiben. Und auch auf die Frage, wie viele Leute dann immer sagen, wie machst du das, wie stellst du das vor, stelle ich immer die Gegenfrage. Ich kenne genug Leute, die auf Montage sind. Und die sind in meinem Alter teilweise auch mal 30 Wochen auf Montage. Im Bundestag sind es noch nicht mal 30 Wochen. Von daher würde man dann dafür die Arbeit nach Berlin gehen.
Da kannst du dich auch mal einstempeln lassen und trotzdem nicht hingehen.
Wird tatsächlich kontrolliert, geht nicht. So. Und gibt Strafzahlungen einzeln pro.
Okay, viele haben ja gedacht, auch, dass das eventuell geht, dass du dich da so, aber schreib mich mal rein. Ich falle da eh nicht auf, so ungefähr.
Krass.
Also okay, wird kontrolliert, sehr gut.
Warum willst du in den Bundestag und willst jetzt nicht, weiß nicht, irgendwie Bürgermeister oder Oberbürgermeister, rein zufällig in Bottrop vielleicht, werden? Also es ist nur.
Es ist tatsächlich eine inhaltliche Frage. Ich glaube, man muss auf die Themen gucken. Und ich bin seit knapp 10 Jahren in der chemischen Industrie tätig. Ich bin heute technischer Leiter für ein Kraftwerk und beschäftige mich gerade mit diesen Themen Wirtschaftspolitik und Energiepolitik schon seit Jahren. Und da, finde ich, läuft einfach viel verkehrt. Ich glaube, wenn wir auf unser Land gucken, wir haben jetzt 2 Jahre Wirtschaftsrezession gehabt und uns die Frage stellen, wie kommen wir da raus, dann sind die Energiepreise einfach ein, wenn nicht der Schlüssel. Wir müssen für unsere Industrie, egal ob es Stahl, ob es Auto, ob es auch die chemische Industrie ist, müssen wir da hinkommen, dass wir eine bezahlbare Energiepolitik haben und nicht wie jetzt die höchsten Strompreise in ganz Europa. Dann wird uns keiner unseren Weg nachmachen.
Ja, da hast du recht. Also unsere Vorreiterrolle haben wir an vielen Stellen echt schon verloren. Also muss ich ganz ehrlich, da wollen wir alle wieder irgendwie hin. Jetzt, du kommst aus Dorsten, bist aber für den Wahlkreis Gladbeck und Bottrop auch zuständig. Also du wurdest da gewählt mit einer knappen Mehrheit gegenüber Vanessa Voß. Die hat ja auch, obwohl sie dann in Dorsten eigentlich als krasse Außenseiterin reingegangen ist, so, habe ich dazu mitgekriegt, hat die ganz gut abgeliefert. Im Endeffekt bist du es geworden. Wie ist denn dein Bezug zu den anderen beiden Städten?
Mein Bezug zu den anderen beiden Städten ist, dass ich gerade in dem Bereich, den ich vorhin sagte, Wirtschafts- und Industriepolitik, wir das über Stadtgrenzen hinweg denken müssen. Das hört nicht in Dorsten und nicht in Gladbeck auf. Ich bin, wie ich vorhin sagte, über den Kreistag tatsächlich in einer überregionalen Wirtschaftsförderung aktiv. Das WIN-Emscher-Lippe heißt das Konstrukt. Dort sind alle 10 Städte des Kreises Recklinghausen plus die kreisfreie Stadt Bottrop und die kreisfreie Stadt Gelsenkirchen gemeinsam organisiert als Kommunen, zusammen auch mit den örtlichen Firmen. Und dort wird Wirtschaftspolitik gemacht oder versucht, die Region zu vermarkten. Und darüber hat man schon mit vielen Themen, die auch über die Stadtgrenzen hinweggehen, zu tun. Beispiel Wasserstoff kann man hier nennen, Wasserstoff-Roadmap, wo wir versuchen, wirklich die Region als Marke nach vorne zu bringen. Aber auch andere Themen, wo ich einfach sage, hey, Kirchturm denken, manchmal schön und gut, im Fußball können wir das machen, aber es gibt Themen, die sind einfach zu wichtig und da sollten wir uns als Region nach vorne stellen. Das,
ja, ich habe jetzt nur die Frage gestellt, auch, ich meine, klar, du bist sowieso überall unterwegs, aber generell, ich meine, Dennis, ist dir das auch aufgefallen, dass vom Dustin Tix hier viel mehr Plakate in Bottrop hängen als vom Niklas?
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist er nur sind wir an den falschen Orten, aber kannst du das irgendwie beurteilen?
Boah, die Zahlen kenne ich auch nicht genau. Also ich kenne meine, aber ich kenne nicht Dustins.
Oder bist du dir so sicher, dass du einfach keine brauchst?
Naja. Nee, im Gegenteil. Ich glaube, dass das Zuplakatieren von Straßen am Ende nicht das ist, was den Wahlkampf entscheidet, sondern ich glaube, es geht darum, möglichst viel unterwegs zu sein. Ich freue mich über die Gelegenheit, hier heute bei euch mit Leuten in Austausch zu kommen, aber eben auch vor Ort, sei es in den Vereinen, sei es bei Bürgerveranstaltungen, dass die Menschen sich ein Bild machen. Man trifft sicherlich nicht alle, aber dass die Leute sagen, hey, den Kappe habe ich getroffen, und was die dann sagen, wie die den Kappe gefunden haben, ich glaube, das ist viel entscheidender, als ob an der Straße 10 oder 3 Plakate hängen.
Ja, okay, gehe ich mit.
Ja, in Dorsten wurde gemeldet, dass ein Plakat mit dir drauf angesteckt wurde, oder? Irgendwie sowas. Was sagst du dazu? Also ich finde das krass.
Ja, ich habe gebrannt. Also
und wurde es dann gelöscht?
Tatsächlich, ich bin morgens aufgewacht und hatte das Bild dann schon auf dem Handy, wo mir einer aus der Nacht das geschickt hatte. Hey, Plakat hat gebrannt. Es schockiert mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass Plakate beschmiert werden, dass man dann mal irgendwelche scheinbar witzigen
Bärtchen Bemalungen auf einmal im Gesicht
oder sowas. Sag ich mal, konnte man mit rechnen, aber das jetzt wirklich einer, und da muss ja auch ein bisschen Energie reinstecken.
Genau.
Und so einfach, das brennt auch nicht mal so eben. Und das so bewusst zu machen, und wer weiß, wie dieses Bild entstanden ist, bei mir ist es auf jeden Fall gelandet. Also, da steckt eine Energie hinter, wo ich sage, Leute, wenn ihr das mal in halbwegs produktive Arbeit stecken würdet, dann wären wir wahrscheinlich schon einen Schritt weiter nach vorne gekommen, als das Ganze anzuzünden.
Ein guter Punkt auf jeden Fall. Ja, das stimmt, so ein Ding brennt auch nicht so einfach. Ne? Da musst du wirklich vorher schon ein bisschen Benzin oder was weiß ich was dran gegangen sein. Ich meine, wie hast du das gemacht, Dennis, das Ding?
Das war ziemlich aufwendig. Der erste Versuch hat nicht geklappt, da kam der zweite und dann hat es ein bisschen gebrannt und dann war auch die Polizei schon da.
Ja, nein, alles gut. Dennis, hau raus, du hast doch bestimmt noch, sonst mache ich einfach weiter. Ne?
Ja, mach du erstmal eine Frage.
Ich soll weitermachen?
Ja.
Ja, okay. Wie gesagt, generell unsere Region, also du vertrittst ja praktisch als Bundestagsabgeordneter, solltest du es werden, unsere 3 Städte. Die Frage haben wir dem Dustin auch gestellt, was kannst du für unsere Region tun, oder was ist das, deine Agenda, deine Zukunftspläne für unsere Region, wenn du uns da vertrittst?
Ich glaube, für unsere Region ist es ganz entscheidend, dass wir einfach eine starke Stimme haben. Ich möchte der Region eine Stimme geben, und zwar eine stärkere, als sie jetzt hat. Wir sind als Ruhrgebiet, und ich breche das mal runter auf die Emscher-Lippe-Region und dann eben unsere Städte Gladbeck und Bottrop, glaube ich, verkaufen wir uns zu oft unter Wert. Wir sind noch so bekannt für das Ruhrgebiet. Manche, die hier hinkommen, oh, ist ja grün bei euch, so der Klassiker. Alleine, wenn man mal hier oben steht auf dem Tetraeder so oder so und rumguckt.
Ja, schon krass.
Da geht's los. Auch Thema Naherholung haben ja viele nicht auf dem Schirm. Wenn wir mal nach Kirchhellen blicken oder so, oder in die Ecken Richtung Hohe Mark, wo ich aufgewachsen bin. Da sind so schöne Ecken dabei. Da kann man von Thema Naherholung angefangen einfach so viel rausholen. Und ein zweiter Punkt, der mir mindestens genauso wichtig ist, dass wir wieder wirklich Industrie und Arbeitsplätze hier hinkriegen. Wir waren mal die Industrieregion des Landes Und das sind wir heute nicht mehr. Das muss man, finde ich, mal so ehrlich benennen. Und da muss man sich damit beschäftigen. Strukturwandel, schön und gut, haben wir jetzt oft genug gesagt, jahrzehntelang. Aber was machen wir jetzt konkret? Wie kriegen wir die Region wieder nach vorne? Und das klappt aus meiner Sicht nicht ohne Marketing und ohne, dass Leute wirklich mit einer starken Stimme sich dafür einsetzen. Und dass, wenn irgendwo, sei es in Berlin, in Düsseldorf, in Brüssel, Dinge entschieden werden, dass dann immer im Hinterkopf ist, ach, die Jungs und Mädels aus dem Ruhrgebiet, die müssen wir auf dem Schirm haben, und wenn wir was vergeben, wenn es um Investitionen geht oder um Zukunftsregionen, dann müssen wir da einfach auf der Matte stehen, und dafür möchte ich mich mit aller Kraft einsetzen.
Wie schätzt du deine Chance ein, dass du A, in den Bundestag einziehst, und B, wie sieht das Ergebnis bei der Bundestagswahl überhaupt aus? Also das ist so das, wo wir auch letztes Mal gefragt haben. Ich finde das sehr schwer zu beurteilen, also wie ist deine professionelle Meinung, weil du da involviert bist.
Danke, dass du mich da als professionell bezeichnest. Ich bin auch kein Demoskop.
Aber du kennst viele Fachbegriffe.
Ja.
Das bringt es dann manchmal so mit sich. Also ich sehe es so, dass wir eine Außenseiterrolle nach wie vor haben. Wenn man sich mit den Zahlen beschäftigt, haben wir diesen Wahlkreis seit 1961 nicht als CDU direkt gewonnen. Das, finde ich, muss man klar benennen. In der Region ist die SPD tief verwurzelt, tief verankert. Und hat, wie gesagt, die Wahlen der vergangenen Jahrzehnte alle gewonnen. Nichtsdestotrotz haben wir eine Stimmungslage, und das ist das, was ich häufig mitkriege, dass die Menschen einen Wechsel wollen. Also natürlich auch nochmal mit Blick auf die Ampel, aber eben auch hier in der Region sich die Frage stellen, oh, diese Jahrzehnte SPD, war das immer die goldrichtige Entscheidung oder müssen wir vielleicht mal was anderes versuchen? Und daraus rechne ich mir eine Chance aus. Ich kann und will die gar nicht beziffern, weil es am Ende auch ja für uns nichts ändert. Wir kämpfen mit voller Kraft dafür, dass wir hier einen Wechsel hinkriegen. Und so sehe ich das auch. So viel vielleicht mal zur ersten Frage. Zur zweiten Frage, wie sehe ich es insgesamt? Was ich wirklich mit Sorge sehe, ist die Stimmen, die bei den, ich nenne sie mal, Extremisten landet. Diejenigen, die, würde ich sagen, außerhalb des Bundesgrundgesetzes stehen, links wie rechts. Die Zahlen sind mir in Summe zu hoch, und ich glaube, das verbaut einfach so viele Chancen in der Mitte der Gesellschaft, in der Mitte des Parteienspektrums, Koalitionen und Allianzen zu bilden, um eben das Land und die Region auch nach vorne zu bringen. Ich würde mir wünschen, dass die Extremisten möglichst weit runtergedrängt werden in den Zahlen und dass wir es schaffen. Nicht jeder wird die CDU wählen, und das ist auch nicht das, was ich eben sagen würde, sondern ich sage, jeder soll sich damit beschäftigen, insbesondere mit den demokratischen Parteien, und dann dort sein Kreuzchen machen, wo er im demokratischen Spektrum sagt, da habe ich die größten Schnittmengen.
Glaubst du, dass Leute, die jetzt, also gehen wir mal von so einem Worst-Case-Szenario aus, und da passiert irgendwas Undemokratisches. Ich bin der Meinung, viele Leute, die ein Kreuzchen da machen würden, aus Trotz, warum auch immer, meinst du, die würden das bereuen?
Ich glaube ja. Vor allem, und das kann man ja auch mal vor der Wahl sagen, jede Stimme, die zum Beispiel zur AfD wandert, stärkt in Wahrheit eigentlich linke Mehrheiten, weil die CDU wird nicht mit der AfD koalieren, genauso wenig wie die anderen demokratischen Parteien. Das steht völlig außer Frage, und damit ist jede Stimme, die zur AfD wandert, im demokratischen Spektrum einfach verloren und kann zur Mehrheitsbildung nicht mehr genutzt werden und macht es allen anderen schwieriger. Und dementsprechend kann ich nur dafür werben, gerade auch für diejenigen, die einen Wechsel wollen, die sagen, wir möchten was anders machen, sich da das Programm der CDU anzuschauen und für die Themen und die Inhalte, für die wir kämpfen, sich damit zu beschäftigen.
Weil ich in dieser Wutrede da gehört habe von Alice, da hätten wir das Problem mit dem Windrad nicht.
Ja, man müsste erst eins bauen, um es dann wieder
abzureißen.
Genau. Stangen, der auch, weiß ich auch nicht, ja. Die Frage, wie jetzt der Bund dann aussieht, so, also wie du dir das vorstellst, wenn du jetzt, keine Ahnung, 10 Euro wetten müsstest, wie ist das Ergebnis der CDU und der anderen Parteien? Auf 1% genau wird mir reichen.
Auf 1% genau.
Auf 1%.
Du bist echt nett in deinem Spielraum.
Ja, weiß ich.
Wir müssen als CDU stärkste Kraft werden, und wir möchten uns dafür einsetzen, dass wir das Heft des Handels in der Hand haben und gucken können, welche Koalition, welche Gespräche machen Sinn. Und von daher, ich würde auf keine exakte Zahl wetten, aber ich wette auf die erste Ziffer. Da muss bei der CDU eine 3 stehen. Und dann müssen wir für die zweite Ziffer kämpfen, dass die möglichst hoch wird. Und ich denke, würde mir wünschen, dass es auf jeden Fall eine demokratische Partei wird, die auf Platz 2 kommt. Hoffentlich auch auf Platz 3, aber da habe ich eine ernsthafte Sorge, dass da irgendwo sich die erste antidemokratische Partei einreihen wird. Und dann ist ja, sag ich mal, an der Kippkante der 5% ganz spannende Fragen, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Auch da würde ich meine 10 Euro, glaube ich, besser investieren, als da auf eine Zahl zu setzen.
Warum hat die CDU, das ist jetzt einfach mal nur so gefragt, seit November ungefähr so ein Abwärtstrend in den Umfragen? Kann man das irgendwo ran festmachen? Also hast du da eine Idee? Also wir sehen die Umfragen, kann ich jetzt nicht zeigen, aber da ist halt eben, ne, der das geht jetzt runter, ihr seid bei knapp 30. Ne? Und das ist halt eben dann, wenn eine 3 vorne stehen soll, dann muss da jetzt eine Trendwende kommen.
Das ist natürlich immer ein bisschen eine Interpretationsfrage. Also ich würde sagen, dass das, was wir sehen, jetzt kein Abschwung ist, sondern dass, wenn man sich mal die Volatilität anguckt, also wie weit schwanken die Kurven so umeinander, dann gibt's da einfach eine natürliche Schwankungsbreite und auch letztlich eine Ungenauigkeit der Umfragen. Ich glaube, wir brauchen keine Trendwende, sondern ich glaube, wir müssen jetzt im Wahlkampf und vor allem in der heißen Phase des Wahlkampfes bei unseren Themen bleiben, bei unseren Inhalten. Wenn man sich anguckt, sag ich mal, etwas dahinterstehende Umfragen, was interessiert die Menschen, was ist den Menschen wichtig, dann sagen die allermeisten, uns geht's um die wirtschaftliche Lage, es geht darum, dass wir morgen und übermorgen noch einen guten Job haben, dass wir die Wirtschaft wieder ans Laufen kriegen. Das Thema Sicherheit ist ein sehr großes, innere wie äußere Sicherheit. Die Menschen machen sich Sorgen und das sind die Themen, dafür steht die CDU und da müssen wir unsere Lösungen, unsere Antworten weiter vermarkten und dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir da auch mit einem sehr guten Ergebnis und einer 3 vorne hoffentlich hohen 3 ins Ziel gehen.
Und deine Wunschkoalition, also kannst du das so irgendwie?
Ich habe keine Wunschkoalition. Ich habe den Wunsch, dass wir als CDU möglichst stark werden und dann die Option haben zu wählen. Ich glaube, dass Zweierbündnisse immer besser sind als Dreierbündnisse. Da ist eine spannende Frage, was passiert mit der ganzen Arithmetik? Kommt die FDP rein, ja oder nein? Und von daher muss man dann nach der Wahl schauen, wie sind die Ergebnisse und auch, wie verhalten sich dann die Personen. Das ist ja auch eine ganz spannende Sache, wenn man in die Vergangenheit guckt. So Aussagen, die dann vorm Wahltag kamen und dann nach dem Wahltag war da auf einmal deutlich mehr Flexibilität drin in den Inhalten. Mir kommt es am Ende darauf an, dass wir unsere Punkte, die im Wahlprogramm stehen, auch wirklich in den Koalitionsvertrag und in die Umsetzung kriegen.
Jetzt mal davon ab, das ganze Land ist gespalten. Das ganze Land weiß gar nicht mehr, wo es richtig hin soll und alle Leute haben total meinen auch, dass ihre Stimme und ihre Meinung kundzutun richtig wichtig ist. Unsere Medien, die wir haben, die extrem wichtig sind für die Stimmungsmache, wir haben große Medien, jetzt die öffentlich-rechtlichen, dann haben wir Zeitungsverlage. Das ist halt echt, ja, finde ich, ja, der Podcast, wenn der mehr Einfluss hätte, dann wäre das Land hier in Ordnung. Ist es so, dass die Politik auch auf Medien auch Einfluss nehmen kann auf die Öffentlich-Rechtlichen, auf Zeitungen, also wenn da zum Beispiel auch einfach, wenn man sieht, was da für Dinge rausgehauen werden, was da für Angst, weil wir gerade von Angst geredet haben, was da für Angst geschürt wird, die vielleicht auch gar nicht da ist. Es wird ja wirklich in eine Richtung gelenkt, die definitiv den Leuten hier in Deutschland nicht gut tut. Kann man da als Politik auch gegenwirken und denen auch, ja, unabhängige Medien, aber man muss ja gucken, ist das immer alles wahr? Ist es gut, wie wir das so machen? Kann man da irgendwas tun?
Auf die Frage, sollten wir da einwirken, würde ich erstmal klar mit Nein antworten. Ich glaube, die Unabhängigkeit der Medien ist ein ganz hohes Gut, was wir in Deutschland haben, was wir auch auf keinen Fall antasten sollten. Was ich mir wünschen würde und wo wir ans gesamte System so ein bisschen ran müssten, ist, wie wird an der Stelle Erfolg gemessen? Ich selber habe nie in einem Medienhaus gearbeitet, sage ich ganz offen, aber ich habe Freunde, die da unterwegs sind. Und wenn man das mitkriegt, wie sehr es da um die Schlagzeilen geht, dieses Clickbaiting, dieses es muss reißerisch, es muss, so wird Geld gemacht, so wird auch nachher dann, so werden Karrieren entschieden, komme ich auf die nächste Position oder nicht, wenn ich super viele Clickbaits habe. Da geht's eben nicht darum, habe ich inhaltlich gut recherchiert, habe ich alles sauber wiedergegeben, habe ich Meinung und Gegenmeinung gegeneinander abgewogen, sondern ich werde daran gemessen, wie viel Klicks ich nachher generiert habe. Und da liegt für mich der Hase im Pfeffer, da müssten wir ran.
Auch die Schnelligkeit der Beiträge ist halt immer wichtig, ne? Aber da sind wir ja auch genau bei dem Punkt, mit schnelle, populistische Sachen rausrotzen, das ist ja was, wo die undemokratischen Parteien auch mitarbeiten, auch in Social Media. Bist du selber auf Social Media auch unterwegs?
Auf jeden Fall. Ich bin auf Social Media, auf sowohl Instagram, Facebook, neuerdings auch auf TikTok.
Weil ich einfach tanzt finde, du?
Tanzen nicht, aber ich versuche auch dort Inhalte zu spielen. Ich kann ganz ehrlich sagen, es ist sehr ungewohnt, weil Beispiel, wir machen so ein Video und ich erzähle in irgendwie 30, 40 Sekunden zu einem Thema, was mir wichtig ist und dann gucken mich meine TikTok-Jungs und Mädels an und sagen, Niklas, das war zu lang. Und ich so, Leute, ich hab doch eigentlich gar nichts gesagt. Ich habe doch hier gerade schon alles runtergebrochen.
Wir brauchen 18 Sekunden
und weniger. Genau, wir brauchen so und wir versuchen da auch die Antworten rüberzubringen, aber am Ende des Tages, glaube ich, kann es da nur darum gehen, Appetit zu machen. Wer sich informieren will, muss einen Schritt dahinter gucken. Unsere Welt ist nun mal leider komplizierter als die 18 Sekunden TikTok-Videos. Nichtsdestotrotz halte ich es einfach für wichtig, dass wir da präsent sind, dass wir da auch gegenhalten, gegen die Präsenz anderer Kräfte in den sozialen Medien. Und deswegen, wie gesagt, mich findet man auf TikTok, Instagram, Facebook und eben auch im Podcast auf Spotify.
Kriegst du da irgendeinen Rücklauf bei TikTok oder auch bei den anderen so? Da, also sagen da Leute, hey, was bist du denn für einer? Oder kommt da irgendwie ein qualitativ hochwertiger Rücklauf? So, ja, das ist nicht so, kannst du da was tun? Also kommt da irgendwas?
Ich unterscheide da sehr zwischen analog und digital. Also selber im Sinne in den Kommentaren und so weiter wundert man sich, wie schnell man da in so ein Strudel gerät. Also ich bin mir auch sicher, das sind nicht alles echte Menschen dann, dass dann
ja, kann sein.
Entweder Bots oder auf jeden Fall gesteuerte Accounts da
du ganz schnell. Du willst es gerne so glauben.
Ganz schnell mal reinfeuern, ja positiv wie negativ teilweise, ja, okay. Ne? Aber dann eine völlig, teilweise auch abdriften. Also das sehe ich bei anderen Accounts in Ansätzen bei meinem eigenen. Was ich schon besorgniserregend finde, was ich aber vor allem wahrnehme, ist, dass junge Leute mich ansprechen, hey, dich habe ich bei TikTok gesehen. So, und das ist was, wo ich sage, wie der mich dann findet, steht auf einem anderen Blatt, aber dass eben die Präsenz da ist. Das ist, glaube ich, das, was wir da auch erreichen wollen. Und darum geht's letztlich.
Okay, ich habe nur ein Wort, das du mir geben musst, beziehungsweise einen Satz. Elon Musk. Was
ja, ist ein Unternehmer aus den Vereinigten Staaten. Ich habe ihn am Montag bei so einer Veranstaltung im Fernsehen gesehen. Ja, wie lautet die Frage?
Ja, aber der hat ja nur auch mit einer Frau Weidel beispielsweise gesprochen. Also was sagst du dazu? Also nicht nur zur Person, sondern dass auch zu dem, was da, ja, all diese Themen, ja.
Zur Person sage ich erstmal, dass das ein erfolgreicher Unternehmer ist. Das, den finde ich, den Punkt muss man ihm lassen. Hat auch mit Sicherheit Firmen nach vorne gebracht, was nicht jeder andere gekonnt hätte. Aber ich finde gerade der Politiker oder der politisch engagierte Elon Musk, sorry für die ehrlichen Worte, geht gar nicht. Also einfach, weil das von der Richtung her für mich falsch ist. Also grundsätzlich die Vereinigten Staaten, die im Moment versuchen, soziale Medien zu deregulieren und Kontrolle von politischen Inhalten zu reduzieren. Und dafür auch Mark Zuckerberg hat es angekündigt, in Europa dafür kämpfen wollen, dass die EU nicht so restriktiv ist. Wo ich mir denke, dann haben die irgendwie das Spiel nicht verstanden. Also eigentlich müssen wir doch gucken, wie kriegen wir die sozialen Medien stärker am echten Leben orientiert und eben weniger Fake News, weniger Falschinformationen dort rübergebracht. Und deswegen finde ich das Engagement von Elon Musk da an der Stelle deplatziert. Grundsätzlich aber auch, jetzt ist das amerikanische System ein bisschen anders als unseres. Ich bin froh darüber, dass wir nicht so finanzgesteuert sind, wie es der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten ist, dass die Millionen, Milliarden, ich weiß es gar nicht, von Elon Musk da einfach so einen Einfluss machen, dass er dann nachher Beraterrolle ist, jetzt glaube ich der offizielle Titel, ja, kriegt. Ich glaube, es ist gut und richtig, dass wir das in Deutschland nicht haben. Also auch wir haben Beratergremien, Wirtschaftsweisen oder so, aber die sind unabhängig und haben nichts damit zu tun, wie viel Geld oder wie viel Engagement irgendjemand in irgendeinen Wahlkampf steckt.
Ja, okay. Warst du eigentlich traurig, dass du in Gladbeck zum Neujahrsempfang nicht eingeladen wurdest?
Ich war ein bisschen irritiert darüber, muss man ganz ehrlich sagen. Danke für die Frage. Ja, es ist ein sehr kurzer Wahlkampf, das muss man einfach sagen.
Ja, ist so. Ja.
Und keiner von uns ist Amtsinhaber, wir sind alle neu. Und da finde ich eigentlich, müssten wir als Demokraten gemeinsam alles dafür tun, dass die unterschiedlichen Meinungen möglichst präsent, möglichst breit die Chance haben, wahrzukommen. Und ja, wenn das mal nicht der Fall ist, dann denke ich mir, ach, ja, weil die Halle jetzt zu klein war, muss das sein.
Ja, du hast da nicht mehr reingepasst.
Anscheinend.
Ja gut, also warum auch immer die Frau, also ich, die Stadt Gladbeck das so entschieden hat. Ihr seid ja in Dorsten, jetzt kommen wir so langsam zum Ende, aber in Dorsten seid ihr ja CDU, also regiert. Ihr habt da eine CDU.
Oder Bürgermeister ist
Bürgermeister CDU, wir haben eine CDU, Ratsmehrheit. Genau, und Bottrop-Gladbeck, beides SPD. Das heißt natürlich bist du da auch am präsentesten am Stimmenfang, weil du da bist halt CDU-Kandidat da, ne? Aber, wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesagt, deine Chancen, SPD war halt immer hier in der Region seit 62, hast du gesagt, glaube ich, ne?
61.
Seit 61. Dennis und ich haben uns gerade mal so ein bisschen darüber unterhalten, dieses, wenn du an die Regierung kommst oder kommen willst im Wahlkampf, gibt's immer Parteiversprechen und Dinge, die man ändern will, die rein auf die Partei bezogen sind. Dennis, willst du da mal eingreifen?
Also wir hatten darüber gesprochen, vor allen Dingen, dass das immer so 100% Dinge sind. Ich sag mal, die Entlastung, die jetzt eine CDU plant, die sind ja dann so gerechnet, weil, keine Ahnung, wir machen 134 Milliarden Entlastung und das ist natürlich dann so, wenn die 100% bekommen würden, ne? Aber das heißt, das ist ja nie Realität. Und das war unser Gespräch, dass wir das immer schwierig finden. Da stehen also immer so Absolut-Themen. Und im Endeffekt ist, selbst wenn ich CDU wähle, kriege ich das ja nachher nicht. Ich weiß das ja, ne? Aber trotzdem steht das drauf. Und das war so diese Diskussion, die wir hatten.
Es macht es nicht Sinn, so Koalitionsversprechen zu machen, dass man sagt, pass auf, wir können ganz realistisch das und das sagen, wenn wir, man kann ja grob sagen, eine 3 und vielleicht irgendeine Zahl, wenn wir mit der SPD zusammengehen, würden wir wahrscheinlich das und das wollen und das kriegen, wenn wir mit den Grünen, der FDP. Macht das nicht Sinn, sich das schon mal darauf vorzubereiten und nicht nur mal wir sind die einzige Partei, die regiert und haben dann unsere Versprechen, sondern da auch schon hinzugehen, schon mal im Vorfeld ganz klar zu äußern, um die Enttäuschung der Menschen vorzubeugen und auch der eigenen Partei vorzubeugen oder der Wähler, dass man schon klar sagt, passt auf, wir wollen das so, wenn wir aber mit der SPD koalieren, wird es wahrscheinlich so oder so kommen. Ist das nicht ein moderner und ehrlicherer Wahlkampf?
Glaube ich nicht. Ich glaube, weil für die eigenen Themen, für die eigene Identität zu kämpfen, ist das, was am Ende Wahlkampf ausmacht. Weil wir wollen ja auch unterscheidbar sein. Wir wollen ja auch, klar, uns abgrenzen im demokratischen Spektrum, aber vor allem klar machen, wo ist der Unterschied zwischen dem, was die CDU will, dem, was die Sozialdemokratie will, oder FDP und Grüne. Und dass man da nicht vorher schon sagt, wir einigen uns auf der und der Linie, sondern die Marschroute, die sollte man, glaube ich, so fassen, dass man da auch nachher einen Konsens findet. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir als CDU stehen sehr dafür, dass sich einfach Leistung wieder lohnt. Ohne jetzt eine konkrete Zahl zu nennen, ohne jetzt auf eine einzelne Steuererleichterung eingehen zu wollen. Es geht am Ende des Tages darum, dass wer arbeiten geht, wer sich die ganze Woche einem Job hingibt, dass der auch wirklich was davon hat, dass man davon leben kann. Ich bin ein sehr großer Fan der Forderung, Überstunden steuerfrei zu stellen. Nicht, weil das ganze System oder das ganze Land verbessert, sondern weil es zeigt, wen wir fördern wollen und wohin wir wollen. Nämlich, dass die Leute auch mal wieder eine Extrameile gehen und nicht immer Dienst nach Vorschrift machen. Und das, glaube ich, täte unserem System gut. Und da sind wir übrigens auch nicht die Einzigen, die das im Wahlprogramm drin haben. Von daher könnten das, glaube ich, mögliche Linien sein, die man da auch vorher schon sehen kann.
Okay. Dennis, hast du noch denn die Frage hier, wie sieht 2030 hier aus?
Die wollte ich jetzt noch stellen.
Dann
komm
mal raus.
Ja, wie sieht 2030 unsere Region aus? Also was sind die Sachen, die, wenn du dann 5 Jahre da im Bundestag warst, also was könnten dann erreichbare Ziele sein? Vor allem erreichbare fände ich sehr gut.
Erreichbare Ziele sollten sein, dass wir hier einen Wirtschaftsaufschwung erlebt haben, dass wir konkrete Investitionen in die Region umgesetzt haben, hatte vorhin schon angedeutet, Themen wie die Wasserstoff-Roadmap ist da ein Beispiel, aber auch, dass wir die Brachflächen, die es ja auch hier gibt oder auch in den Städten, Ecken, wo man mal sagen würde, ah, da müssen wir was tun, dass wir die wirklich mit auch verschiedenen Förderungen nach vorne kriegen und am Ende des Tages, ich meine, ich bin Kommunalpolitiker, sitze jetzt im Rat und das war ja im Podcast mit Dustin auch schon Thema, da sind wir uns auch einig, wir werden es hier nicht schaffen, unsere Finanzen solide aufzustellen, wenn wir nicht eine Altschuldenlösung für kämpfen und ich will sagen, Altschuldenlösung bringt uns auch nichts, wenn wir einmal den Schuldenberg wegnehmen, wenn wir danach nicht strukturell die Kommunen so aufstellen, dass sie auch ihre Aufgaben wieder erfüllen können. Ich glaube, das, was die Menschen ganz enorm zu den extremen Parteien treibt, ist, wenn Versprechungen kommen aus Berlin, die nachher nicht umgesetzt werden können. Und deswegen, das Ganze heißt hochtrabend Konnexitätsprinzip im Ruhrpott. Wer die Musik bestellt, der muss auch bezahlen. Wenn aus Berlin Versprechungen kommen, müssen die vernünftig ausfinanziert sein. Und da werde ich ab Tag 1 für kämpfen.
Das ist mal eine klare Ansage, Dennis, ne?
Jawohl.
Würde ich sagen. Also wir haben jetzt unsere halbe Stunde schon drüber. Also eigentlich war es ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und du hast auch echt erstmal so von deiner Ausdrucksweise, von deiner lauten Stimme, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass du da mal die eine oder andere Rede hältst. Würde das gehen, wenn du da im Bundestag bist?
Selbstverständlich. Also ich will nicht in den Bundestag, um mich in die letzte Reihe zu setzen. Mich hat auch da keiner zu gedrängt. Ich könnte einfach in der Wirtschaft bleiben. Ich glaube, wir brauchen in Berlin mehr Menschen, die sich nicht schon im Kindergarten überlegt haben, ich will mal nach Berlin, sondern die im Job stehen, die im beruflichen Alltag sind und dann eben sagen, hey, hier läuft was verkehrt und wir müssen uns dafür einsetzen und da möchte ich meine Stimme für erheben und das ist der Plan.
Cool. Also Dennis, ich bin echt zufrieden.
Ja.
Wie macht im Gespräch mit Dustin, jetzt mit Niklas, fand ich beides sehr, sehr, sehr cool.
Ja, bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Dann ist noch ein Monat hin und gibt's da irgendwie so einen Endspurt? Also, was planst du noch?
Klar, wir geben jetzt nochmal zum Ende Vollgas. Das hat mit der Präsenz zu tun. Wir sind am letzten Samstag schon in insgesamt 5 parallelen Standorten auf der Straße gewesen. Das werden jetzt in den kommenden Tagen noch ein paar mehr sein, wo wir wirklich auf den Marktplätzen, aber eben auch in den Ortsteilen, da wo die Menschen sind, präsent sind, das Gespräch suchen. Ich habe noch spannende Termine, auf die wir uns freuen, auch gemeinsame Diskussionen mit Dustin und den anderen Kandidaten. Ich glaube, der Diskurs ist da auch immer wichtig. Und ja, kann ich nur für Werbung machen. Kommt vorbei, hört euch das an. Und auch nochmal, weil du vorhin sagtest, ja, du machst ja wahrscheinlich vorwiegend Wahlkampf in Dorsten. Auch da möchte ich nochmal ein klares Nein sagen. Ich möchte in allen 3 Städten präsent sein und kann nur jeden Bottropper und jede Gladbeckerin einladen. Schreibt mir, geht auf meine Homepage, die Kanäle kommen alle an. Und dann reagiere ich da drauf und lasst uns in den Austausch kommen, weil darum geht's.
Der ganze Wahlkampf wird beendet mit einem riesigen Feuerwerk in Barkenberg. Wahrscheinlich. Da wäre doch mal was, oder?
Da wäre doch mal was. Aber Feuerwerk, dann sind wir wieder in dieser Böller-Diskussion, dann lassen wir mal lieber. Von daher, wir können auch so feiern.
Alles klar. Niklas, ey, vielen Dank, dass du da warst. Dennis, auch dir wieder vielen Dank.
Danke auch.
Bist du zufrieden, ne?
Das war sehr gut. Ja, wie gesagt,
ich habe diesmal versucht, neutraler zu bleiben. War okay?
Ja, du möchtest deinen Satz noch sagen mit den...
Erste Stimme ist Kappe-Stimme.
Super, da haben
wir das. Habe ich beim Sasting gemacht, muss ich jetzt auch machen. Jetzt bin ich wieder Pari, ne?
Ja, neutral kann man das jetzt nicht sagen, aber du bist auf allen Hochzeiten tanzt. Finde ich super, Pete. Danke. Klar.
Gut, dann euch noch einen schönen Sonntag. Und ich würde sagen, wir haben heute sehr viel erfahren. Nehmt das mal mit. Und einen haben wir noch. Den holen wir uns auch noch in den Mikros. Aber davon... nächste oder übernächste Woche. Tschö.
Ciao.
Ciao. Vielen Dank.